Einen herzlichen guten Morgen vom Internationalen Prayer Festival der Jugendbewegung Jugend 2000 aus der Gebetsstätte Marienfried. Wir sind heute Morgen um 9.45 Uhr eingeladen zum Talk mit Weihbischof Marian Eleganti. Er spricht zum Thema Codewort Fisch. Er hat in den vergangenen Minuten den Segen erhalten für diesen Vortrag. Nun wird gemeinsam mit den Teilnehmern noch ein Heilig-Geist-Lied gesungen und dann hören wir diesen Talk.
Ja, guten Morgen, meine lieben Jugendlichen. Ichthys auf Griechisch, das ist die Sprache, in welcher damals die Evangelien geschrieben wurde. Auch Jesus hat diese Sprache höchstwahrscheinlich gesprochen und verstanden. Das war im Mittelmeerraum, im Römischen Reich, praktisch das Gleiche wie heute, das Englisch. Jeder versteht Englisch, lernt Englisch, kann auf Englisch kommunizieren. So hat man damals dieses Koine, dieses allgemeine Griechisch geredet, umgangssprachlich. Und Lukas, Johannes, alle Evangelisten haben die Erinnerungen an Jesus auf Griechisch niedergeschrieben. Das ist die Originalsprache des Evangeliums, damit alle es verstehen und lesen konnten. Und in dieser Sprache heißt Fisch Ichthys, Ichthys. Der Fisch spielt immer eine große Rolle im Evangelium. Die Apostel waren Fischer und wurden zu Menschenfischern. Jeder von uns ist so ein Fisch Gottes in den Fluten des Heils des Jordans. Und diese Fluten, die entspringen dem Herzen Jesu. Als es mit der Lanze geöffnet wurde, floss Blut und Wasser heraus. Und in dieser Quelle schwimmen wir Fische. Und wie der Lachs zurück zur Quelle geht jedes Jahr, so schwimmen wir zurück ins Haus des Vaters, zu unserem Ursprung, kehren heim zu Gott. Aber das alles ermöglicht hat uns Jesus, der Sohn Gottes. Ich bin die Tür, wer durch mich hindurchgeht. Es gibt keine andere Tür zum Geheimnis Gottes, nur Jesus. Es ist ihnen kein anderer Name gegeben als der Name Jesu, in dem wir das Heil finden. Und vor diesem Namen wird einmal jedes Knie sich beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jetzt in diesem Namen, Ichthys, Fisch zu Deutsch, steckt ein Glaubensbekenntnis. Der erste Buchstabe, I, bedeutet Jesus, Jesus. Der zweite, Chi, Christus, der Gesalbte. Jesus ist der Messias, der Gesalbte. Thys, Hyos tu Teu, Teu, der Sohn Gottes. Und der letzte Buchstabe, S, Soter, Erlöser. Fisch heißt also Ichthys, durchbuchstabiert Jesus, Christus, der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes, der Erlöser. Ein vollkommenes Glaubensbekenntnis an die Gottheit Jesu und an seine Sendung. Er wird groß sein und Sohn Gottes genannt werden, sagt der Engel Gabriel zur Jungfrau Maria, weil er wird sein Volk und die Menschheit von den Sünden erlösen. Und er ist wirklich Gott, weil letztlich kann das kein Mensch vollbringen. Kein Mensch kann uns erlösen. Von einem bloßen Menschen, das Blut eines bloßen Menschen, kann niemanden erlösen. Wenn er es unschuldig vergießt, wie das heute überall auf der Welt geschieht, ist das tragisch, aber es kann nicht die Menschheit von den Sünden erlösen. Das kann nur Gott. Und diese Frage, die taucht genau auf im Leben Jesu, als er dem Gelähmten die Sünden vergibt. Er sagt nämlich zuerst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die wollten aber, dass er geheilt würde. Und dann sagen die richtig, wer außer Gott kann Sünden vergeben? Was maßt du dir an? Mit anderen Worten, wer bist du? Was glaubst du zu sein? Was gibst du vor zu sein, dass du es wagst, einem Menschen die Sünden zu vergeben und bist doch nur ein Mensch aus Nazareth? Wir kennen deinen Ursprung, deine Cousins, Cousinen, deine Familien. Wie kann aus Nazareth was Gutes kommen? Wer ist dieser? Ist das nicht der Sohn Josefs? Kennen wir nicht seine Brüder und Schwestern, also die Verwandtschaft? Was nimmst du in den Mund? Und da gibt ihnen Jesus ein ganz starkes Zeichen. Weil jeder kann sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das kann ja niemand kontrollieren. Niemand sieht in Gott hinein. Niemand weiß, ob das dann auch gilt, ob das so ist. Damit ihr aber seht, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, sage ich zu diesem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dieses Wort bewirkt die Heilung. Also bewirkt auch das andere Wort, ich vergebe dir, deine Sünden sind dir vergeben, die Vergebung der Sünden. Also durch solche Zeichen hat Jesus immer wieder offenbart, wer er ist und woher er stammt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Ja, dass er Gott selbst ist, weil am Ende sagt Thomas vor dem Auferstandenen, mein Herr und mein Gott, das muss man sich einmal vorstellen, ein Mensch, mit dem ich gegessen und getrunken habe, mit dem ich im Boot auf dem See Genezareth war, diesen Menschen, Thomas, seinen Freund, nennt er seinen Gott. Da hat er eine unglaubliche Erkenntnis bekommen. Das kann man nur im Heiligen Geist erkennen, wer Jesus ist. Das hat auch er selber gesagt. Also niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, wenn nicht im Heiligen Geist. Und der Herr, das heißt wieder in diesem Koine-Griechisch, Kyrios, der Herr, das ist in unserem Kyrieleison drinnen. Kyrios ist der Gottesname. Im ganzen Alten Testament hat man Gott, den Herrn, den Kyrios genannt. Also niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr. Das heißt, Jesus Christus ist Gott, wenn es ihm nicht der Heilige Geist in seinem Innersten beibringt und bezeugt. Der Geist ist es, der in unserem Gewissen das Zeugnis ablegt, dass Jesus Gott ist. Und das ist im Wort Ichthys. Jetzt, wie ihr gesehen habt, hat Jesus nicht einfach so plump gesagt, ich bin Gott. Dann hätten die ihn gleich gesteinigt. Es hat ja immer wieder ganz wenig gefehlt, dass sie ihn nicht gleich gesteinigt hätten. In Nazareth wollten sie ihn den Felsen hinabstürzen, weil sie seinen Anspruch gespürt haben. Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes. Wir steinigen dich, weil du dich Sohn des Allerhöchsten, Sohn Gottes nennst und dich damit Gott gleichstellst. Also man hat ganz genau gespürt, dass Jesus für sich eine Nähe zu Gott, zum Gott Israels, den er immer seinen Vater nannte, eine Nähe zu ihm beansprucht, die eigentlich das Normale völlig sprengt, dass einem Menschen nicht zusteht, wenn er sagt, wie der Vater das Leben in sich hat, hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Also er sagt, die gleiche göttliche Lebensfülle, die in Gott ist, die ist in mir. Und ich wecke jeden auf. Ich habe Macht, das Leben zu geben und ich habe Macht, es zu nehmen. Niemand entreißt es mir. Das kann auch kein Mensch sagen. Das kann eigentlich nur Gott sagen. Ich gebe es hin und nehme es. Und dass er diese Macht hat über Leben und Tod, hat Jesus auch bewiesen in Totenerweckungen. Der Jüngling von Nein, Lazarus ließ er sterben, obwohl Martha ihn gewarnt hat, komm, dein Freund ist krank. Er wartet bewusst 3 Tage, bis der mausetot ist, weil er will ein Zeichen setzen. Und dann geht er und sagt, öffnet das Grab. Und jeder, der im Nahen Osten lebt, weiß, dass die Verwesung gleich einsetzt, weil es so heiß ist. Deshalb werden die Verstorbenen gleich sofort begraben. Also war es schon der dritte Tag und Martha sagt ihm, das geht nicht. Man kann jetzt nicht das Grab öffnen. Er riecht schon. Und Jesus sagt vor seinem Tod, Lazarus, komm heraus. Und er kommt in seinen Binden heraus und Jesus sagt, nehmt ihm die Binden und gebt ihm etwas zu essen, führt ihn weg. Und dann gehen sie massenhaft von Jerusalem die 3 Kilometer hinaus nach Bethanien, nicht um Jesus zu sehen, nein, um Lazarus zu sehen, um es selber zu verifizieren, dass er ihn aus dem Grab geholt hat. Also da sieht man schon, dass in Jesus eine Realität ist, die übermenschlich ist. Und dass etwas in ihm am Werk ist, das eigentlich nur Gott zusteht und das von Gott stammt. Und das war Jesus, war sich dessen bewusst. Ihr stammt von unten, ich von oben. Und ich nehme von niemandem ein Zeugnis an, von keinem Menschen, nicht einmal von Johannes dem Täufer. Der Vater ist es, der den Sohn bezeugt. Einige Male ist diese Stimme gekommen, auf Tabor und auch anderswo. Die Leute haben gesagt, es hat gedonnert, andere haben es aber genau gehört. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also das war immer in ihm, dieses Bewusstsein war schon im 12-Jährigen. Noch nie hat in ganz Israel ein Gläubiger den Gott Israels Abba genannt. Papa. Papa. Abba heißt aramäisch Papa. Kommt aus der Kindersprache. Ihr kennt das. Und dieses Originaltonwort Jesu haben sie nicht auf Griechisch übersetzt. Im Evangelium. Alles haben sie ins Koiné-Griechisch übersetzt, wie Ichthys. Aber wie er seinen Vater nannte, Gott, Abba, das haben sie auf Aramäisch gelassen. Und sogar Paulus zitiert es auf Aramäisch. Jetzt hat er auch uns von seinem Heiligen Geist gegeben und in diesem Geist dürfen wir beten, Abba, Papa, Vater unser. Also er nimmt uns in sein Verhältnis herein, in seine Beziehung zum Vater. Und wir surfen sozusagen auf der Welle Jesu. Wir schwingen mit seiner Liebe, mit seinem Gebet, mit seinem Gottvertrauen mit, wenn wir beten, Abba, Papa, Vater. Und das ist die Kindschaft, die er uns gebracht hat. Das ist einzigartig, gibt es in keiner Religion. In keiner, nicht einmal im Islam, wo man auch Ehrfurcht vor Gott hat. Aber diese Nähe, dass ich so vertraut mit Gott sein darf, dass ich zu Gott Papa sagen darf und dass ich wirklich glauben kann, ich bin sein Kind, ich bin vertraut, er liebt mich, das gibt's nur im Christentum. Und das steckt alles da drinnen. Jesus Christus, Sohn Gottes, Sohn Abba Gottes, Soter, Erlöser, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus hat das schon in sich gehabt und schon beim 12-Jährigen spürt man das. Er hat eine unglaubliche Beziehung zum Vater. Er nennt den Tempel Israels das Haus seines Papas. Und da muss er sein, der 12-Jährige. Sogar Josef und Maria staunen und Maria sagt, dein Vater, und sie zeigt auf Josef, sein Adoptivvater, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und was sagt Jesus? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater, nicht der, der da steht, der da gehört? Da unterscheidet Jesus sehr genau. Nachher ist er ihm aber wieder gehorsam. Josef ist sein Vater. sein Pflegevater. Er hat eine riesige Bedeutung für die ganze Entwicklung der Kindheit Jesu, für die Psychologie Jesu, weil auch in Josef hatte die Vaterschaft als Mensch erlebt, die der Vater zu ihm hat. Aber in seiner Seele, in der Tiefe, hatte er eine so ursprüngliche Beziehung, die hat er von niemandem gelernt. Nicht von Maria und nicht von Josef. Die hat er nicht durch Erziehung bekommen in der Synagoge. Von niemandem hat er das gelernt. Weil das gab es auch noch nicht bis dato. Eine solche Vertrautheit mit Gott, dass jemand zu Gott Abba sagt. Und es mit Recht sagt. Dann gibt Jesus, man sieht ihn natürlich als Mensch. Er tritt auf wie ein Lehrer Israels, wie ein Rabbi. Aber mit dem Unterschied, damals hat man die Lehrer selber gewählt. Paulus geht nach Jerusalem, um ein Jünger des Gamaliel, eines berühmten Rabbis, zu werden. Das heißt, der Schüler wählt den Rabbi, dessen Jünger er sein will. Paulus geht von Tarsus nach Jerusalem, um ein Schüler Gamaliels zu werden. Jesus aber sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ich bestimme euch, hinzugehen und der ganzen Welt zu verkünden, was ihr gesehen und gehört habt. Das ist ein Unterschied. Und kein Rabbiner hätte zu seinem Jünger gesagt, wer Vater und Mutter nicht hasst, also mehr liebt als mich, ist meine nicht wert. Wer sein Leben nicht geringschätzt, also es hingibt, ist meine nicht wert. Jesus will alles. Es gibt keine stärkere Liebe als die Liebe zu deiner Frau oder zu deinem Kind oder zu deinen Eltern. Das kann nur Gott. Das darf eigentlich nur Gott verlangen, dass ich ihn mehr liebe als alles. Das kann nur Gott. Das ist im Bewusstsein Jesu drinnen. Das hat eine Tiefe, wenn er das sagt. Da meldet sich immer wieder das Geheimnis, dass er nicht nur Mensch, sondern Gott ist. Dass er mehr ist, größer ist als alles, was ihr bis jetzt als Kategorien habt. Schaut mal, was Jesus alles sagt. Abraham ist der Stammvater Jesu. An einer Stelle sagt Jesus, ehe Abraham geworden ist, bin ich. Da hoben sie die Steine auf, um ihn gleich zu steinen. Die haben es genau verstanden. Ehe Abraham wurde, bin ich. Das ist der Gottesname im brennenden Dornbusch. Sagt den Israeliten, ich bin, der ich bin. Der Gottesname. Und jetzt nimmt Jesus den Namen Gottes in den Mund und wendet ihn auf sich an. Ehe Abraham wurde, bin ich. Was? Du willst Abraham gesehen haben. Du bist nicht einmal 35 Jahre alt. Wie kannst du sagen, noch bevor Abraham wurde, bin ich? Er korrigiert Mose. Moses war doch der Vermittler des alten Bundes. Er hat das Gesetz, die 10 Gebote gegeben. Er war der Prophet Israels, der mit Gott sozusagen auf Augenhöhe, von Angesicht zu Angesicht reden durfte. Und Jesus korrigiert Moses. Moses hat euch gesagt, ich aber sage euch, gilt nicht mehr. Das neue Gesetz ist die Bergpredigt. Da setzte er sich, das ist der Lehrstuhl des Mose. Jesus setzt sich auf den Berg und gibt das neue Gesetz. Selig die Barmherzigen, selig die reinen Herzen, selig, segnet die euch fluchen, liebt eure Feinde. Das ist das neue Gesetz, das neue Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, einen neuen Bund in meinem Blut, den ewigen, nicht den Bund Mose, einen neuen Bund. Da übertrifft er Moses. Dann ist er größer als David. Er ist der Sohn Davids, aber David nennt den Messias seinen Herrn. Er ist mehr als Salomon. Salomon galt als der weise König. Aber Jesus sagt, hier spricht eine Weisheit, die mehr ist als die Weisheit des Salomon. Das hat man auch gespürt. Woher hat er dieses Wissen? Wer waren seine Lehrer? Woher kann er? Redet und lehrt nicht wie unsere Lehrer, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Die haben genau gespürt, dass da ein Unterschied ist, dass er mit einer Autorität und Weisheit lehrt, die nicht menschlich ist. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen, sagen jene, die ihn hätten verhaften sollen, sodass die Priester sich lustig machen über sie und sagen, seid auch ihr seine Jünger geworden. Dann ist er mehr als die Propheten. Das Zeichen, das Jonas bekommen hat, die Auferstehung ist ein größeres Zeichen. Also Jesus sagt immer wieder, ich bin mehr. Aber er sagt doch, ich bin ein König. Ich bin der Messias. Ichthys, Jesus Christus, der Gesalbte. Christos, der Messias. Zu Pilatus sagt, ich bin ein König. Du sagst es. Aber mein Königtum ist nicht von dieser Welt, ist nicht politisch. Es geht um die Wahrheit, es geht um das Heil, um das ewige Leben. Es geht um das Reich Gottes und nicht um ein irdisches Reich. Also mit diesem Größer als spürt man auch, dass Jesus Gott ist und dass er es weiß. Dass er es weiß. Aber er sagt es nicht so plump. Weil das hätte man nie verstehen und akzeptieren können. Dann, welcher Mensch kann von sich sagen, ich habe keine Fehler, ich habe keine Schwächen? Jesus sagt aber, könnt ihr mich einer Sünde überführen? Konnte man nicht. Welcher Mensch hat so eine Sicherheit, dass er sagen kann, ich bin die Wahrheit, ich sage die Wahrheit. Immer wieder, Jesus geht ganz sicher seinen Weg, bis zuletzt, mit einer übermenschlichen Sicherheit. Er weiß, was er zu tun hat, was sein Auftrag ist. Er weiß, woher er stammt, wohin er zurückkehrt. Er geht den Jüngern voraus nach Jerusalem in den Tod. Er hat innerlich eine Sicherheit, die eigentlich ein Mensch wie wir nicht haben. Immer schwanken wir, müssen wir suchen, wissen wir nicht, was wir entscheiden sollen. Wir sehen auf Schritt und Tritt, dass wir Fehler haben, dass unsere Erkenntnis begrenzt ist, dass wir uns täuschen, dass wir irren, dass wir manchmal das Falsche tun, dass wir es wissen, was wir tun sollten, aber es nicht tun und so weiter. Das alles sieht man nicht in Jesus. Und schon allein eine Berührung seines Gewandes heilt Menschen. Es geht eine Kraft von ihm aus. Er hat auch eine Vollmacht gegen das Böse. Die alle Dämonen fliehen vor ihm. Wer ist dieser, sagen die Leute, dass ihm sogar die Dämonen gehorchen. Mit einem einzigen Befehl, fahr aus. Nicht mit langen Zeremonien und Exorzismen. Mit einem einzigen Wort, fahr aus. Und dass es Dämonen waren und nicht psychische Erkrankungen, sieht man beim Besessenen von Gerasa, wo die Dämonen sagen, lass uns in diese Schweineherde fahren. Weil die Schweine, die verstehen nicht, was Jesus zu den Besessenen sagt. Die weiden da irgendwo in der Nähe. Da sieht man ganz genau, das ist etwas übernatürlich, wenn Jesus die Dämonen austreibt und die Schweineherde sich in den See stürzt, sodass die Bewohner kommen und sagen, bitte, geh aus unserer Gegend weg. Sie werfen es ihm nicht einmal vor, sie sagen nur, geh bitte anderswohin. Also da sieht man, das war nicht eine psychische Erkrankung, sondern eine übernatürliche Realität, die Existenz der Dämonen, die sich da manifestiert. Und wenn ein Priester in Israel gebetet hat, auch wenn ich bete bei der Heiligen Messe in eurem Namen, dann sagt ihr alle am Schluss Amen. Das heißt, ihr bestätigt das Gebet, das ich ausspreche. Ihr besiegelt es und macht es euch zu eigen. Ihr bezeugt und bestätigt es mit dem Amen. Und das ist ganz außergewöhnlich, dass Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch. Der wartet nicht auf mein Amen. Er nimmt es gleich vorweg. Das ist völlig unlogisch. Aber da sieht man auch das Bewusstsein Jesu. Er sagt, er bezeugt es selber. Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist so. Und da warte ich nicht auf deine Bestätigung. Die brauche ich nicht. Weil da redet Gott. Da redet einer in der Vollmacht und in der Autorität Gottes. Und dann das Letzte, auch ein Hinweis auf die Gottheit Jesu, habe ich euch gestern erklärt. Kein Mensch kann sagen, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat das göttliche Leben nicht in sich. Da würde man doch wirklich, echt jeder von uns würde sagen, das ist nicht mehr gesund. Das ist sektiererisch. Das ist jetzt schon echt ein Wahn, wahnhaft. Also da braucht es eine Behandlung. Und das ist die Reaktion, die unmittelbare Reaktion. Diese Rede ist hart. Wer kann sie ertragen? Mit anderen Worten, Schluss, das ertrage ich jetzt nicht mehr. Also das glaube ich nicht mehr. Und da gingen die meisten seiner Jünger, nicht seiner Gegner, seiner Jünger weg und wanderten von dieser Stunde an nicht mehr mit ihm. Nur 12. Schaut einmal den Misserfolg an. Am Anfang kamen sie in Massen. Am Schluss bleiben 12 Männer um ihn. Und Jesus nimmt sein Wort nicht zurück, sondern stellt sie vor die Wahl. Wollt auch ihr gehen, aber ich nehme meine Worte nicht zurück, denn ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Mein Leib ist wirklich eine Speise. Und mein Blut ist wirklich ein Trank. Und dann vollzieht er es im Abendmahl und füllt es mit Realität auch am Kreuz. Es ist gedeckte Währung, nicht leere Münze, gedeckte Währung. Am nächsten Tag opfert er seinen Leib und gibt ihn hin. Und dieser Leib, in dem, wie Paulus sagt, die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte, Gegenwart war. Deshalb nannte Jesus seinen Leib den Tempel. Er ist eigentlich der Tempel Israels, die Wohnung Gottes, wo Gott mitten unter seinem Volk wohnte. Und reißt diesen Tempel nieder, in 3 Tagen baue ich ihn auf. Seit 50 Jahren baut Herodes an diesem Tempel. Und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen? Er meinte aber den Tempel seines Leibes. Als er auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er das einmal gesagt hat. Und dann im Prozess vor dem Hohen Priester, als der Hohe Priester ihn beschwört und wenn der Hohe Priester einen Angeklagten bei Schwur verpflichtet, dann muss er die Wahrheit sagen, sonst verflucht der Angeklagte sich selbst. Und dann sagt der Hohe Priester, ich beschwöre dich, bist du der Sohn Gottes, der Messias? Und jetzt sagt Jesus etwas Unglaubliches aus dem Propheten Daniel. Ich bin es und ihr werdet den Menschensohn, ihn, kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Also das heißt in der Herrlichkeit Gottes, im Kabot. Die Herrlichkeit, die Jesaja geschaut hat, als er sagte, weh mir, ich sterbe, denn ich habe die Herrlichkeit Gottes. Ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels als endzeitlicher Richter. Und das war jetzt Blasphemie, Gotteslästerung. Was brauchen wir noch Zeugen? Er zerreißt sich die Kleider, der hohe Priester. Ihr habt selber gehört, was brauchen wir noch Zeugen? Er lästert Gott, er muss sterben. Und das war die Besiegelung seines Todesurteils. Weil er für sich die göttliche Würde des Menschensohns bei Prophet Daniel, des endzeitlichen Richters, der nur Gott ist. Ich sah einer wie ein Menschensohn. Einerseits war er wie ein Mensch, andererseits war er Gott. Das konnte Daniel noch nicht wissen, 300 vor Christus, wie sich das verwirklicht. Aber er hat es geschaut. Und in Jesus ist es so, wahrer Gott und wahrer Mensch, gezeugt durch den Heiligen Geist, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Der Vater und ich sind eins. wesensgleich. Das hat dann die Kirche im Glaubensbekenntnis gesagt. Es ist aber schon im Bekenntnis des Thomas, mein Herr und mein Gott. Es ist in den Paulusbriefen, er hielt nicht daran fest, Gott zu sein, sondern entäußerte sich, nahm Menschengestalt, Sklavengestalt an und starb für uns am Kreuz. Es ist immer da, wird dann im Glaubensbekenntnis formuliert und steckt schon in dem Wörtchen Fisch, das Erkennungszeichen der ersten Christen in der Verfolgungszeit, ein Fisch in den Katakomben, Ichthys. Jesus ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes, der Erlöser und Heiland der Welt. Und in der Auferstehung hat man es gesehen, alles war wahr. Die Auferstehung ist das Siegel, die Beglaubigung, dass alles wahr war, was er gesagt hat. Und dass er wirklich Gott ist, mein Herr und mein Gott. Und jetzt singe ich euch ein Lied.
Der Weihbischof geht hinüber zum Musikteam. Ich denke, er greift zu seiner Gitarre und wird für die Teilnehmer und für uns nun ganz persönlich ein Lied singen.
Das Wort Abba kennt ihr jetzt. Musste der Messias nicht all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen? Die Wege Gottes, die Jünger von Emmaus, er erschien ihnen unterwegs. Die Wege Gottes in eurem Leben, denn Gott, der Herr, offenbart sich jedem von euch unterwegs im Laufe eures Lebens. Vater, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege. So weiß ich von Bewunderung voll, nicht wie ich dich erheben soll. Mein Gott, mein Herr und mein Vater, Papa, Abba, 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 Abba. Wenn ich, o Vater, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege. So weiß ich von Bewunderung voll, nicht wie ich dich anbeten soll. Zusammen mein Gott, mein Herr und mein Vater. Zusammen Abba, 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 Abba. Abba, 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 Abba. So weiß ich von Bewunderung voll, nicht wie ich dich erheben soll. Abba, 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 Abba. Ich vertraue dir, Abba, ich vertraue dir, Abba, ich vertraue dir, Abba. Ich vertraue dir, Abba, Abba, ich vertraue dir, ich vertraue dir.
Vielen Dank, lieber Weihbischof, für diesen Marsch einmal quer durch die Heilige Schrift, einmal quer durch die Bibel. Es kamen so viele Stellen vor, wo, Jesus, wir was von dir gehört haben, wie du vor über 2000 Jahren auf dieser Erde warst und wie du den Menschen gezeigt hast, dass du der Sohn Gottes bist. Und es ist immer noch der gleiche Jesus damals, wie den Jesus, den wir heute in unserer Mitte haben. Der immer noch der Jesus Christus ist, der Gesalbte, der Sohn Gottes und auch der Erlöser von mir und von dir und von allen Menschen, die vor uns waren und die nach uns kommen. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du so einen Hirten wie den Weihbischof Marian Eleganti berufen hast, dass er sich um seine Schafe kümmert, die wir sind. Und ich möchte dich bitten um deinen Segen für alle Wege, auf denen er geht, für alle Menschen, denen er begegnet, für den Dienst, den er tut, dass du ihm alles ganz reich vergeltest. Da wollen wir für ihn beten. Alle Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit.